Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland begrüßt Sie ganz herzlich. Wir senden heute die vierte Folge der zehnteiligen Lesung aus dem Ramayana, die wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen legen.
Rama 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 Rakshase Ravane Bi Hanuman Ji Ramayana 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 Rama Rama.
Bevor Malte Friedrich aus dem Ramayana liest, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Swami weist uns im Vorwort des Ramayana darauf hin, dass der äußeren Handlung eine wichtigere, tiefere Bedeutung zukommt. Er sagt in seiner göttlichen Ansprache vom 11. April 2003:
Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna sind die vier Söhne Dasharathas. Nur dies zu wissen reicht nicht aus. Man sollte nachforschen und die innere Bedeutung verstehen. Wer ist Dasharatha? Er repräsentiert den aus den 10 Sinnen, die 5 Handlungswerkzeuge und die 5 Wahrnehmungssinne bestehenden menschlichen Körper. Streng genommen sind Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna nicht die Söhne Dasharathas und seiner 3 Ehefrauen. Wir sollten nicht glauben, sie wären wie herkömmliche Sterbliche geboren worden. Sie sind die Verkörperungen des göttlichen Bewusstseins, die aus dem Opferfeuer hervorgingen. Sie setzten den Eltern, Brüdern und Schwestern einer jeden Familie und der ganzen Menschheit ein Vorbild.
Und nun eine kurze Übersicht der ersten Folgen. Die 3 Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die 4 Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Wir erlebten das Heranwachsen der Prinzen und ihre Ausbildung beim Meister. Es kam zu einem Kampf mit den Dämonen, aus dem Rama siegreich hervorging. Als Rama und Lakshmana mit dem weisen Vishwamitra ein Opferfest in der von König Janaka regierten Stadt Mithila besuchten, gewann Rama durch das Emporheben und Spannen des göttlichen Shiva-Bogens Janakas Tochter Sita zur Frau. In dem jetzt folgenden vierten Teil erleben Sie, wie König Dasharatha beschließt, die Verantwortung für das Königreich seinem Sohn Rama zu übertragen und wie dieser Plan aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara scheitert.
Eines Nachts war Dasharatha durstig und wünschte, etwas Wasser zu trinken. Er wollte die schlafenden Königinnen nicht wecken. So schenkte er sich selbst das Wasser aus einem Krug, der in der Nähe seines Bettes stand, in einen kleinen Becher ein, und während er trank, beobachtete er, dass er den Becher nicht richtig halten konnte. Seine Finger zitterten. Danach fand er keinen Schlaf mehr. Vielerlei Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Schließlich gelangte er zu der Einsicht, dass sein hohes Alter für die Schwäche verantwortlich war, und er entschied, dass er nicht länger über das Reich herrschen sollte. Jeder Versuch, das Volk ohne Stärke der Glieder und des Willens zu regieren, kann nur Verwirrung und Unglück zur Folge haben. Er zählte die Minuten bis zum Tagesanbruch, denn er wollte seinen Entschluss den Ministern so schnell wie möglich mitteilen. Endlich schwand die Nacht dahin und es wurde hell. Als er seine Morgenwaschungen vollzogen und seine Riten und täglichen Anbetungen beendet hatte, wies Dasharatha die Kammerherren an, die Minister, die Führer des Volkes und die Priester für ein besonderes Treffen im Palast zusammenzurufen. Dem Befehl des Königs gehorchend fanden sich alle, die er aufgefordert hatte, sehr schnell ein und erwarteten den Herrscher. Dasharatha warf sich vor Vasishtha nieder. Er unterrichtete ihn über das, was während der Nacht geschehen war, und über den Strom der Gedanken, der dadurch in ihm ausgelöst worden war. Er sagte, er habe beschlossen, die Last der Regierung des Königreiches auf Rama zu übertragen, und bat, dass gegen seinen Vorschlag kein Einwand erhoben werde. Er wünschte, dass alle Vorbereitungen für die Verwirklichung seines Wunsches bald getroffen würden. Der erste unter den Ministern, Sumantara, verkündete die Entscheidung der Versammlung. Die Minister, Höflinge, Bürger, Priester und Gelehrten, die da versammelt waren, begrüßten diese Neuigkeit mit freudigem Beifall. Sie riefen: »Höchst glückverheißend! Wir sind glücklich! Subham, Subham!« Beifall erreichte die Himmel. Vasishtha erhob sich von seinem Sitz und sprach:
»Herrscher, du brauchst dir nicht die geringsten Sorgen zu machen. Rama ist in jeder Hinsicht für diese bedeutende Aufgabe geeignet. Aber wir können es uns wohl leisten, ein wenig zu warten und in großem Stil zu feiern und alle diejenigen einzuladen, die wir gerne teilhaben lassen wollen. Ich schlage vor, dass wir einen oder zwei Monate warten, so dass Ramas Krönung so prächtig vollzogen werden kann, wie es uns gefällt.«
Aber Dasharatha rief aus: »Mahatma, nichts ist dir verborgen. Du bist allwissend. Wenn der König die Körperkraft verliert, verdient er es nicht, die Zügel des hohen Amtes zu führen. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn ein König, den das hohe Alter geschwächt hat, die Gier besitzt, auf dem Thron bleiben zu wollen. Das zeigt Habsucht im Herzen an. Wenn ich dem zuwiderhandeln würde, obwohl ich das alles weiß, würde ich in der Pflicht gefehlt haben, der ich klar ins Auge sehe. Verzeih mir. Versuche nicht, diese Zeremonie aufzuschieben. Gewähre mir die Erlaubnis, innerhalb der nächsten zwei oder drei Tage Rama öffentlich zum rechtmäßigen Erben, Yuvaraja, zu erklären.« So bat Dasharatha in großer Demut und voller Ehrerbietung. Er fiel dem Familienlehrer Vasishtha zu Füßen und ersuchte ihn, den Ablauf zu überwachen. »Meister, alle, die es ermöglichen können, werden zugegen sein. Lass uns nicht zögern und auf diejenigen warten, die von ferne kommen müssen. Sie können die gleiche Freude erahnen, wenn sie hören, dass Rama gekrönt worden ist. Führe als Grund für die Hinausschiebung nicht an, es sei notwendig, Janaka und den Herrscher von Kaikeya einzuladen und zu warten, bis sie angekommen sind. Gib die Erlaubnis zur Krönungszeremonie so früh wie möglich, bat er mit gefalteten Händen.
Maharaja, antwortete Vasishtha, ich habe alles bereit. Wir können beginnen, sobald du es möchtest. Ich habe Anweisungen gegeben, dass die 100 Sakralgefäße, das Tigerfell, die überdachte Einfriedung für die Weihe mit allem Beiwerk, die Materialien, die in den Schriften für Rituale der Anbetung festgelegt sind, die Kräuter und Blumen morgen bei Tagesanbruch zur Verfügung stehen. Aber das ist nicht alles. Ich habe den 4 Teilen der Armee nahegelegt, dass sie alles vorbereiten und gut dastehen. Auch, dass der Elefant Satrunjaya, der alle von den Shastras genannten Zeichen besitzt, mit einer besonders prächtigen Schabracke zu schmücken ist. Der herrschaftliche weiße Schirm und die prächtige Flagge der königlichen Dynastie werden ebenfalls im Palast bereitstehen. Der günstige Zeitpunkt ist auch ausgewählt. Er ist morgen.
Als Vasishtha diese guten Nachrichten verkündete, überkam das Volk Dankbarkeit und Erregung. Alles tanzte vor Freude. Die Straßen wurden ganz sorgfältig gefegt und gesäubert, und besonders schöne, ausgearbeitete Ornamente wurden darauf gelegt, ebenso auf die Mauern und Gebäude, die ihnen zugewandt waren. Girlanden wurden aufgehängt, Bögen, Markisen und Baldachine wurden über die Straßen gespannt, und jeder Bürger war geschäftig und glücklich. Die ganze Stadt arbeitete emsig und voller Freude. Die Brahmanen und die führenden Bürger verabschiedeten sich von Dasharatha und kamen aus dem Palast heraus. Ein wahrer Strom der Heiterkeit und der angeregten Unterhaltung. Die Minister und Vasishtha gingen mit dem Herrscher in die inneren Hallen. Vedische Hymnen hallten aus allen Richtungen wider. Für das zeremonielle Bad von Rama und Sita holten Diener in goldenen Gefäßen das heilige Wasser des Sarayu. Pandits rezitierten Hymnen, die Segen auf sie herabriefen. Die Rezitationen waren höchst erbaulich und schön anzuhören. Als Mantara, das Dienstmädchen von Kaikeyi, in der Nacht zuvor zurückkehrte, wurde sie Zeugin der Aufregung in der Bevölkerung und fragte jemanden nach dem Grund. Sie erfuhr von der bevorstehenden Krönung von Ramachandra, die der Grund all der Freude und des Frohlockens war. Sie sah auch die Dienstmädchen in den Palästen von Kausalya und Sumitra, die in jasminweiße Saris gekleidet und mit kostbaren Juwelen geschmückt waren, hierhin und dorthin eilen. Sie konnte den Anblick nicht länger ertragen. Über ihren ganzen Körper bekam sie eine Gänsehaut, wie von vielen Skorpionstichen. Sie rannte zum Palast von Kaikeyi, und als sie herausfand, dass die Königin sich schon in ihre inneren Gemächer zurückgezogen hatte, näherte sie sich der Tür und kreischte:
»Mutter, Mutter, öffne die Tür! Es ist ganz dringend! Dein Leben ist in Gefahr! Ein Erdbeben ist im Gange!«
Als die Königin das aufgeregte Geschrei hörte, öffnete sie hastig die Tür und fragte erschrocken:
»Nun, was ist geschehen? Was ist das Unglück? Ist irgendetwas eingestürzt? Warum die Angst und Pein?«
»Nein, nichts von mir ist zerstört. Dein Leben wird gerade zerstört, das ist alles. Arm und verhärmt wird dein Leben in Zukunft sein«, sagte Mantara.
Tränen überströmt malte sie den bedauernswerten Stand aus, der die Königin erwartete. Sie gestikulierte und seufzte und jammerte laut und lange. Kaikeyi konnte den Grund nicht herausfinden.
»Der König ist wohlauf, nicht wahr? Und Rama, Lakshmana, Kausalya, Sumitra, es ist nichts mit ihnen? Nun, wenn sie alle wohlauf sind und ihnen keine Gefahr droht, bin ich überhaupt nicht beunruhigt. Was kann mir geschehen? Hat ihnen Gefahr gedroht? Sage mir, Mantara, sag es mir sofort, forderte die Königin.
Sie drehte den Kopf der Dienerin zu sich, hielt ihr Kinn in zärtlicher Zuwendung und verlangte eine Antwort. Mantara erwiderte:
Nichts Böses ist denen geschehen, die du erwähnt hast, aber sie haben beschlossen, deinem Sohn den Hals umzudrehen.
Und sie brach in pathetisches Wehklagen aus. Darauf entgegnete Kaikeyi:
Du begehst einen Fehler, Mantara. Der Maharaja ist kein solcher Mensch, und weder Rama noch Lakshmana, noch meine Schwestern Kausalya oder Sumitra sind so. Diese meine Schwestern lieben meinen Sohn sogar mehr als ihre eigenen Söhne. Deine Behauptung zeigt einen verwirrten Sinn, das ist alles. Das ist nicht die Wahrheit.
Nun, du hast mir noch nicht erzählt, was wirklich los ist. Komm herein und erzähle mir die ganze Geschichte.
Mantara antwortete:
Was los ist? Morgen bei Tagesanbruch soll Ramachandra zum Nachfolger von Dasharatha gekrönt werden. Die älteste Königin, voller ungezügelter Freude, verschenkt kostbare Seidensaris und Juwelen an ihre Mädchen. Sie bittet Rama, Gold und Kühe in Mengen zu verteilen. Sie sind so sehr mit den Vorbereitungen der Feier beschäftigt, dass sie dich vernachlässigen. Ich kann darüber nicht länger schweigen. Ich kann es nicht so still hinnehmen. Du bist nicht in der Lage, die Folgen daraus zu verstehen. Du schwelgst in leerer Prahlerei, dass niemand so glücklich sei. Dein Glück ist dabei, dahin zu schwinden. Für deinen Gatten und deine Nebenfrauen bist du eine vernachlässigbare Person geworden. Schließlich wirst du auf den jämmerlichen Rang eines Dienstmädchens herabsinken.
Lass dir raten, ein bisschen wachsam zu sein, bevor diese Erniedrigung über dich kommt. Erwache aus deinem Schlaf. Überlege, wie du handeln willst, und sei dir der Folgen bewusst. Entscheide dich für die Mittel, durch welche du dem Unglück entrinnen kannst, das dir droht.
Es kommt schnell auf dich zu. Wenn Rama König wird, wird Kausalya das ganze Reich in ihrem Griff haben. Denke daran. Genau wie jeder andere wirst du ihrem Willen untertan sein müssen.
Mantara spielte ihre Rolle und vergoss falsche Tränen, um ihre verschlagene List zu untermauern. Kaikeyi war von ihrer Treue beeindruckt, aber sie war von der Richtigkeit ihrer Argumente nicht überzeugt. Sie sagte:
Mantara, was ist dir geschehen? Bist du krank geworden? Warum redest du, als seist du irre? Dass Rama König wird, ist das beste Vorzeichen für das gesamte Reich. Hier, nimm mein Halsband als Belohnung, als Geschenk, weil du mir diese großartige gute Nachricht als Erste gebracht hast. Sei glücklich, freue dich. Ramas Krönung macht mir vielleicht noch mehr Freude als Kausalya. Meine Freude über diese gute Nachricht ist grenzenlos. Auch Ramachandra liebt mich mehr als seine Mutter. Er verehrt mich mehr. Ich will solche Beschuldigungen gegenüber einer so reinen, liebenden Person nicht hören. Du scheinst deinen Verstand verloren zu haben. Deine Vernunft hat dich verlassen.
Kaikeyi rügte Mantara scharf. Mantara tat demonstrativ noch vergrämter. Sie wurde noch erregter und schrie noch lauter:
Mein Verstand ist klar und frisch. Es ist der Deine, der gelitten hat. Du kümmerst dich nicht um das böse Schicksal, das dich erwartet. Du hältst blind an deinem alten Vertrauen und deiner zärtlichen Zuneigung fest. Ich habe Angst und bin besorgt um dein Glück und deine Selbstachtung. Die anderen spielen alle und machen dir etwas vor, nur um dich zu täuschen. Sie haben in ihrem Herzen keinen Respekt vor dir. Der Maharaja liebt seine anderen Königinnen nicht. Seine Liebe gilt einzig der ersten Königin, Kausalya. Nur um dich zu erfreuen, mag er hin und wieder zärtliche Worte äußern, das ist alles. Aber er hegt in seinem Herzen keine Liebe für dich. Betrachte dies.
Diese Leute haben dich nicht unterrichtet. Sie haben dich zu diesem Vorschlag nicht befragt, denn sie haben keine Achtung und keinen Respekt vor dir. Haben sie ein einziges Mal mit dir darüber gesprochen, an einem einzigen Tag? Überlege, wie viele Monate sie gewöhnlich beraten und planen, um zu so einer Entscheidung zu kommen. Man kann eine Krönung nicht so plötzlich vornehmen. Sie fällt nicht eines schönen Tages von selbst vom Himmel, nicht wahr? Aber sie haben die Entscheidung im Stillen und Verborgenen getroffen. Das Ganze ist eine Intrige von Kausalya,
behauptete Mantara. Kaikeyi konnte es nicht länger ertragen. Sie platzte heraus.
Hör auf damit, Mantara! Meine Schwester ist einer Intrige nicht fähig. Sie wird sich niemals so sehr erniedrigen. Das kann niemals sein!
Und der König? Er ist viel edler und sogar noch redlicher als meine Schwestern. Man kann an ihm keine Spur von List oder Gemeinheit finden. Sie müssen aus gutem Grunde sich schnell zur Krönung entschieden haben. Ramas Hochzeitsfeierlichkeiten, die Monate der Vorbereitung in Anspruch genommen hätten, fanden recht kurzfristig statt, nicht wahr?
So mag auch die Krönung Ramas auf eine kurze Besprechung hin beschlossen worden sein. Warum auch nicht? Der König selbst wird mir den besonderen Grund sagen, der ihn dazu gebracht hat, alles so zu veranlassen. Du hast dich nicht bemüht, die Wahrheit herauszufinden. Du hast den Motiven unschuldiger Personen, alle Arten absurder Gründe, grundloser Ängste und verschlagener Zweifel unterstellt. In einigen Minuten werden die Dinge geklärt sein. Hab Geduld,
ermahnte Kaikeyi die Magd ernsthaft. Mantara fürchtete, dass ihr Plan schmählich scheitern könnte. So verstieg sie sich zu noch übleren Taktiken der Überredung.
»Liebe Mutter, denke über die Angelegenheit ein wenig tiefer nach. Ich habe viele Dinge gehört, während ich mich außerhalb des Palastes aufhielt. Tatsächlich ist diese Krönungsangelegenheit vor vielen Monaten entschieden worden. Das ist der Grund, weshalb Bharata und Shatrughna aus der Stadt geschickt wurden. Man hatte begriffen, dass ihre Anwesenheit hier Schwierigkeiten heraufbeschwören würde. Und es muss einen guten Grund für solche Befürchtungen geben. Oder wer sollte sonst die Krönung vollziehen, wenn sie nicht da sind? Bist du unfähig geworden, dir selbst diese einfache Frage zu stellen? Damals, als du in die Ehe gegeben wurdest, hatte Dasharatha versprochen und sein Wort dafür verpfändet, dass der Sohn, den du gebären würdest, zum König dieses Reiches gekrönt würde. Du magst das vergessen haben. Ich aber nicht. Es ist die Angst, dass die Gegenwart Bharatas hier zu diesem Zeitpunkt die Erinnerung an diese Versprechen wecken und ihrem Plan ein Hindernis in den Weg stellen könnte, welche sie veranlasste, Bharata fernzuhalten, indem sie ihn zu seinem Großvater geschickt haben. Wenn die Krönung einmal vollzogen ist, kann nichts mehr getan werden, um sie rückgängig zu machen. Um diesen gemeinen Streich spielen zu können, hielten sie den Plan so lange geheim und vor dir verborgen. Denke eine Weile darüber nach. Du verschwendest keinen Gedanken an solche Dinge. Du glaubst, dass alles, was weiß ist, Milch ist. Deine Torheit und Unschuld nutzen andere zu ihrem Vorteil aus. Du jubelst einfach in deiner Liebe zu Rama und rufst wie betört, »Rama, Rama!« Nun, lass alles andere beiseite. Hat Rama, den du so sehr liebst, hat er dich wenigstens von diesem großen Glück, das ihm widerfährt, unterrichtet?
Die verschlagene Mantara gebrauchte manches trügerische und schlaue Argument, um das reine, selbstlose Denken Kaikeyis zu verdunkeln und zu vergiften. So schürte Mantara die Flammen des Ärgers und des Hasses. Schließlich unterlag Kaikeyi ihren Ränken. Sie sagte:
»Wenn ich deine Worte höre, merke ich, dass jede neue Feststellung von dir überzeugender ist als die vorhergehende. In der Tat.
Das ist keine Angelegenheit, die warten kann. Was muss als nächstes getan werden? Wenn du den Schritt zeigen kannst, den ich tun muss, werde ich ihn in die Tat umsetzen.
Als Kaikei so klar zu erkennen gab, dass sie durch Manta das List überwunden war, ging diese vor Stolz und Freude förmlich über. Sie sprach jetzt mit größerer Sicherheit.
»Mutter, es besteht keine Notwendigkeit, weitere Gedanken zu vergeuden. Du hast Argumente, die deine Forderung unterstützen, und sie sind schlagend. An jenem Tag, als der König dankbar deine rechtzeitige Hilfe annahm, hat er dir da nicht angeboten, dir zwei ganz beliebige Gunstbeweise zu erfüllen, um die du ihn bitten würdest? Und hast du ihm nicht gesagt, da du nichts bräuchtest, würdest du das Geschenk aufheben und um die Erfüllung der beiden Wünsche bitten, wenn sich die Notwendigkeit ergebe? Heute werden dir diese beiden Wünsche zu 1000 Zwecken dienen. Du kannst fordern, dass er sie dir jetzt gewährt, nicht wahr?«
Als Mantara das aussprach, klar und betont, erhob Kaikei ihren Kopf, als ob sie aufgeschreckt wäre, und sagte:
»Oh, Mantara, wie klug du bist! Obwohl du der Erscheinung nach hässlich und bucklig bist, bist du in deiner Findigkeit und Intelligenz äußerst liebenswert. Obwohl es dir an körperlicher Schönheit mangelt, entpuppst du dich als Expertin in intellektuellen Fertigkeiten. Sage mir jetzt, wie ich das, was ich gut habe, erreichen soll und welche Wünsche es sein sollen.«
Mantara erwiderte:
»Mutter, ein Wunsch soll sein, dass dein Sohn gekrönt werden soll. Der zweite könnte gut sein, dass Rama nicht im Reich bleiben darf.«
Als Kaikei diese Vorschläge hörte, die die Dienerin auf der Stelle, ohne einen Augenblick darüber nachzusinnen, gemacht hatte, verfiel sie in tiefes Nachdenken. Nachdem sie ihre Fassung wieder erlangt hatte, sagte sie:
»Mantara, es mag die richtige Forderung sein, dass mein Sohn gekrönt werden solle, aber alles sträubt sich in mir, Rama aus dem Königreich fortzuschicken. Schon der Gedanke schmerzt mich.«
Damit ließ sie sich in einen Sessel fallen. Mantara sah, dass sie schnell handeln musste.
»Mutter, jetzt ist nicht die Zeit für sentimentale Zweifel. Zaudern verwandelt sogar Ambrosia in Gift. Du musst stark sein, sonst können wir mit unserem Plan keinen Erfolg haben. Für das grausame Übel, das sie tun, ist das keine angemessene Antwort. Wenn du wünschst, dass dein Sohn als König regiert und du den Rang der Königinmutter hast, dann handle in dieser Weise. Oder ich werde Gift nehmen und mein Leben beenden. Ich kann dich nicht leiden sehen, während ich am Leben bin.«
Mantara weinte laut, als sei sie von starker Liebe und Zuneigung zu Kaikei ergriffen. Sie war die Amme, die Kaikei von Kind an aufgezogen hatte. All die Jahre hatte sie sie gehätschelt, mit ihr gespielt und sie liebkost. Mantara gegenüber hatte Kaikei große Zuneigung und Hochachtung. Sie erhob keine weiteren Einwände und begann, ihren Kummer zu beruhigen.
»Mantara, sei versichert, ich werde ganz gewiss so handeln, dass du zufrieden bist. Sage mir, wie ich nun vorgehen soll«, sagte sie.
Mantara erwiderte:
»Als ich dir vorschlug, du solltest darum bitten, dass Rama in die Wälder jenseits der Reichsgrenzen in die Verbannung geschickt wird, glaube nicht, ich hätte nicht die Folgen abgewogen. Ich tat das nach reiflicher Überlegung.«
Da Kaikei in politischen Angelegenheiten und in der Gesetzeslehre ein Kind war, sagte Mantara:
»Das Gesetz erklärt,
dass uneingeschränkter Besitz und Nutznießung über 12 aufeinanderfolgende Jahre hindurch der Person das Eigentumsrecht an den Besitz verschafft. So ist es besser, eine bestimmte Anzahl von Jahren für die Verbannung festzulegen, sagen wir 14 Jahre. Wenn Rama nach dieser Zeit zurückkehrt, kann er das Königreich nicht beanspruchen. Es wird das unbestreitbare Eigentum deines Sohnes. Mantara bemerkte, dass die Königin ihren Vorschlag, um die beiden versprochenen Guthaben in der Form zu bitten, die sie ihr eingeredet hatte, angenommen hatte. Deshalb sagte sie: »Mutter, zögere nicht länger. Wenn du den König um die Gefälligkeiten bittest, so wie du jetzt bist, wird er sie dir nicht gewähren. Du musst einen Wutanfall inszenieren. Wirf die Kissen und Laken in deinem Schlafzimmer umher, schleudere deine Juwelen in die Ecke, öffne deine Zöpfe und zerzause dein Haar. Tu so, als seist du entschlossen, dein Leben zu beenden. Geh und lege dich auf den Boden in der Halle des Ärgers, dort, wohin sich Königinnen zurückziehen, wenn sie Kummer und Ärger haben, damit sie entdeckt und getröstet werden können. Du kannst nicht so einfach zu ihm gehen, wie du gerade bist, und geradeaus um die Erfüllung der Wünsche bitten. Gib vor, du seist in fürchterlicher Verzweiflung, und nur die Gewährung der Bitten könne dich vom Tode retten. Nur dann wird deine Forderung der Erwägung und Annahme wert sein. Erhebe dich, tue den ersten Schritt der vor dir liegenden Arbeit.«
Mantara hatte sie so unter Druck gesetzt, dass Kaikeyi sich ihrer Überredungskunst ergab, und so ging sie anweisungsgemäß zur Halle des Ärgers. Sie beklagte laut ihr Schicksal und das bevorstehende Unglück. Mantara ihrerseits ließ sich, nachdem sie die Torflügel zusammengeschoben hatte, auf den Bogen vor dem Tor jener Halle fallen, als wenn sie keine Ahnung hätte, was das Spektakel drinnen ausgelöst hatte. Mittlerweile hatte Dashalata alle Vorbereitungen für die Krönungszeremonie beendet, und als er aus der Darbar-Halle kam, fühlte er, dass er, anstatt zu den Gemächern von Kausalya zu gehen, die freudigen Neuigkeiten zuerst Kaikeyi überbringen sollte. So eilte er zu ihrem Palast. Die Mädchen, die entlang des ganzen Weges in Bereitschaft standen, schienen verängstigt, und der König sagte sich, dass sie die gute Nachricht noch nicht gehört hatten. Das hätte nämlich ihre Mienen aufgehellt. Er bedauerte sie, dass sie nicht wussten, dass Rama am nächsten Tage gekrönt werden sollte. Er lenkte seine Schritte zum Schlafzimmer, wo er die Königin zu finden glaubte. Sein Blick fiel auf die unordentlich hingeworfenen Juwelen, das ungemachte Bett, die Haufen auf dem Boden und die Unordnung und das allgemeine Durcheinander. Er war von all dem überrascht und suchte im Zimmer nach der Königin, wobei er in alle Ecken sah. Ein Aufwartemädchen verkündete: »Maharaja, Ihre Hoheit Kaikeyi Devi ist gerade in der Halle des Ärgers.« Als er das hörte, war er schwer getroffen. Er lenkte seine Schritte in diese Richtung. Kaikeyi lag ausgestreckt auf dem Boden, in der undurchdringlichen Dunkelheit des Raumes, und jammerte und weinte. Er sagte:
»Kaika, was ist das für eine abscheuliche Szene? Warum bist du so wütend? Wer hat dir so viel Leid angetan? Sage es mir. Ich werde ihn noch in diesem Augenblick töten. Ich werde dich wieder froh machen. Du brauchst mir nur zu sagen, was du möchtest. Ich bin stets bereit, deine Wünsche zu erfüllen. Deine Freude ist meine Freude. Weißt du nicht, dass ich in der Welt nichts Besseres und Lieberes habe als dich? Komm, quäle mich nicht länger.
Der König setzte sich an ihre Seite, und indem er ihren Kopf streichelte, tröstete er sie auf alle mögliche Weise und befragte sie nach dem Grund ihres Ärgers und Kummers. Kaikeyi schäumte vor Wut. Sie knirschte laut mit den Zähnen. Sie schleuderte die Hände des Königs zur Seite, als er versuchte, sie zu liebkosen. Wütend sagte sie:
»Genug der Falschheit! Ich habe dir zu lange geglaubt, und damit habe ich mich selbst erniedrigt. Ich traue dir nicht mehr. Ich konnte nicht glauben, dass du dieses heuchlerischen Spiels fähig wärest. Ist das die Strafe dafür, dass ich dir vertraut habe? Geh! Geh zu deinen Lieblingen! Warum sitzt du hier bei mir? Du verpfändest dein Herz an einem Ort und deine Zunge an einem anderen. Gib deine Zunge dorthin, wohin du dein Herz gegeben hast. Ich bin nicht mehr in der Stimmung, deinen Worten Glauben zu schenken. Bereite mir nicht noch mehr Qualen, sondern gehe den Weg zurück, den du gekommen bist. Warum sorgst du dich darum, was mit mir geschieht? Lieber als Königin sterben, als Sklavin mein Leben fristen. Dies ist der letzte Tag meines Lebens.«
Die Klagen, die Dashalata zwischen ihrem Schluchzen und Seufzen hörte, brachten ihm keine Klarheit. Er war äußerst verwirrt und erstaunt. Er rückte näher an die Königin heran und versuchte, sie zu trösten und ihre Wut zu besänftigen.
»Kaika«, begann er, »was bedeuten diese Worte? Ich verstehe sie nicht. Ich habe niemals falsche, heuchlerische Worte gebraucht, und ich kann sie auch niemals gebrauchen. Mein Herz und meine Zunge handeln in Übereinstimmung. Sie werden immer gleich sein. Wo meine Liebe ist, da werden meine süßen Worte sein. Meine Zunge wird meine Worte nicht verfälschen. Es ist dir nicht möglich, sich so zu verhalten. Ich weiß nicht, wie es geschehen ist, wie du im Laufe all der vielen Jahre nicht in der Lage warst, mich und meine Aufrichtigkeit kennenzulernen. Quäle mich nicht länger damit, dass du mir nicht klar sagst, was wirklich geschehen ist, dass ihr so viel Kummer und Schmerz verursacht. Sage mir, was geschehen ist. Warum benimmst du dich so? Was hat dir diesen Schmerz verursacht?«
Dashalata bat sie lange und inständig, aber ohne Erfolg. Die Königin wies ihn nur schroff zurück, stieß ihn mit Unverfrorenheit zur Seite, lachte spöttisch und begegnete den beharrlichen Bitten des Herrschers mit tauben Ohren. Sie tat, als seien seine Worte ohne jeglichen Wert. Dashalata war zutiefst verletzt. Da er nicht wusste, was er tun sollte, rief er Mantara herein. Die Amme kam hereingestürzt und spielte ihre Rolle der Mitverschworenen, indem sie für die Königin, ihre Herren, um Hilfe schrie.
»O König, rette meine Mutter!« kreischte sie und klammerte sich an die Füße des Königs.
Dieser war in der Tat die Verkörperung der Unschuld selbst. Er hatte keine Spur von Doppelzüngigkeit in sich. So konnte er das Schauspiel, das sie vollführten, nicht durchschauen. Er fürchtete, dass ein Unglück geschehen war, das seine geliebte Gattin so verstockt und finster gemacht hatte. So bat er Mantara noch einmal, ihm zu berichten, was genau geschehen war. Mantara sagte:
»Maharaja, was kann ich dir berichten? Ich habe nicht die geringste Ahnung davon, was geschehen ist. Die Mutter enthüllt den Grund ihres Ärgers niemandem.« »Ganz plötzlich rannte sie vom Schlafzimmer in die Halle des Ärgers. Als ich das bemerkte, kam ich hierher. Ich bat und bettelte auf verschiedene Weise, aber sie gibt den Grund nicht preis. Sie vertraut nicht einmal dir. Wird sie ihn dann mir Armen enthüllen? Wir sehen sie leiden und sich vor Schmerz auf dem Boden wälzen. Es ist nicht zu ertragen. Wir können nicht einfach länger zusehen. Wir haben Angst vor dem, was ihr geschehen könnte, und so haben wir auf deine Ankunft gewartet. Wenn du sie nicht beruhigst und wieder erheiterst, könnte ihre Verfassung kritisch werden. Sie hat zu sehr und zu lange gelitten. Ihre Verfassung wird mit jedem Augenblick schlechter. Wir ziehen uns jetzt lieber zurück.
Mantara verließ die Halle mit den anderen Mädchen und sagte,
»Bitte finde heraus, welchen Grund sie für ihren Kummer und Ärger hat, und beruhige sie möglichst bald mit geeigneten Mitteln.«
Mantara vergrößerte das Geheimnis bloß, und Dasharatha war durch ihre Äußerungen noch verwirrter. Er setzte sich an die Seite der untröstbaren Königin und sagte, »Kaika, warum lässt du mich im Dunkeln?« Sanft erhob er den Kopf der Königin von der Erde und legte ihn auf seinen Schoß, und dann versuchte er, sie zu überreden, ihm den Grund ihres untröstlichen Leides zu enthüllen. Nach einiger Zeit brach Kaikeyi ihr Schweigen und begann zu sprechen.
»Maharaja, du hast doch die beiden Wünsche, die du mir an dem Tage der Schlacht zwischen den Göttern und den Dämonen zu gewähren versprachst, nicht vergessen, oder?«
Dasharatha war erleichtert. Er sagte, »Kaikeyi, warum hast du dich dieser simplen Sache wegen in diese Stimmung und diesen Schmerz gebracht? Dass ich dir die Erfüllung zweier Wünsche versprochen habe, werde ich nicht vergessen, solange Leben in mir ist. Das Versprechen ist mir so lieb wie Kaikeyi selbst. Du bist der Atem meines Lebens, und auch das Versprechen ist wie der Atem. Königin, hat dir irgendjemand Schaden zugefügt? Oder ist deine Gesundheit angegriffen? Oder hat irgendein Bösewicht gewagt, gegen deinen Willen zu handeln? Sprich! Für dich werde ich sogar tödlichem Unrecht begegnen und die Täter bestrafen, so dass du wieder glücklich wirst. Zweifle nicht an mir. O Verkörperung der Anmut! Warum leidest du so? Siehst du nicht, dass das ganze Reich auf deinen leisesten Wink hin gehorcht? Was immer du haben möchtest, aus jeder Region, du brauchst es mir nur zu sagen, ich werde es für dich beschaffen, um dir eine Freude zu machen. Lass mich wissen, was es ist, was du befürchtest, was dir diese Sorgen gemacht hat. Halte nichts zurück und zögere nicht, es auszusprechen. Wie die Sonne den Nebel zerstreut, werde ich den Kummer zerstreuen, der dich einhüllt.« Dasharatha liebkoste die Königin, redete ihr gut zu und versuchte die verschiedensten Mittel, sie zu trösten und ihren Seelenfrieden wiederherzustellen. Kaikeyi behielt den Rat, den Mantara ihr gegeben hatte, im Kopf. Sie beschloss, sich erst von ihrem Mann ein Versprechen unter Eid zu sichern, bevor sie ihm ihre bitteren Wünsche offenbarte. Um ihn dazu zu bringen, stellte sie übertriebene und verführerische Liebe zur Schau und wischte sich die Tränen aus ihren Augen. Sie hielt die Hände des Königs fest, der so erbärmlich ihrem Zauber erlag und so sehr in ihre Anmut verliebt war. Sie sagte, »Herr, ich hege keinen Groll gegen irgendjemanden, und es hat mir auch niemand irgendeinen Schaden zugefügt oder mich verletzt. Ich habe kein Verlangen nach irgendetwas aus einem fernen Gebiet der Erde. Aber ich habe einen lang gehegten Wunsch, das muss ich zugeben. Wenn du einen Eid schwörst, dass du ihn mir erfüllst, werde ich dir sagen, was es ist.« Sie bezauberte ihn mit einem Lächeln, das auf ihrem Gesicht spielte. Auch Dasharatha lächelte in Erwiderung, und indem er näher an sie heranrückte, sagte er, »O, du närrische Königin,
Warum hattest du es dieser simplen Angelegenheit wegen nötig, so sehr in Wut zu geraten und so viel Angst und Pein auszulösen? Höre, unter den Frauen bist du mir die Liebste, und unter den Männern ist Rama mir der Liebste. Ihr seid beide mein wahrer Atem, das weißt du wohl, nicht wahr? Ich kann keinen einzigen Tag leben, wenn ich nicht meinen Blick auf dich und ihn heften kann. Deshalb schwöre ich auf Rama selbst. Sage mir, was dein Wunsch ist. Ich werde ihn dir ganz gewiss erfüllen. Als er das auf Eid erklärt hatte, mit ihren beiden Händen in den seinen, war Kaikeyi voll überquellender Freude. Sie erhob sich und setzte sich aufrecht. Sie zeigte noch mehr Liebe zu ihm, denn sie freute sich, dass er ihr gegenüber so wohlwollend war. Dashalata war ihrer Schauspielerei hilflos ausgeliefert. Wie ein unschuldiger Hirsch, der durch die nachahmenden Schreie des Jägers in das Netz gelockt wird, das aufgespannt ist, um ihn zu fangen, so geriet Dashalata, betört von dem Liebesgesäusel und den hinreißenden Gesten der Königin, in die Falle wie geisteskrank. Er gelobte feierlich: »Ich werde dir die beiden Wünsche gewiss erfüllen«, wobei er ihre Hände fest in den seinen hielt. Kaum hatte er diese Worte geäußert, begann Kaikeyi vor Freude zu strahlen. Sie beobachtete eine Zeit lang gespannt das Gesicht des Dashalatas und sagte: »O König! Heute habe ich erkannt, wie gut du bist. Heute hast du die Echtheit deines Ausspruchs bewiesen, dass du niemals ein Versprechen brichst, das du einmal gemacht hast.« Sie fing an, Dashalata in dieser und anderer Weise zu preisen. Der König in seiner Liebe fühlte sich durch das Lob geehrt. Er bestürmte und bedrängte sie: »Kaika, warum zögerst du noch? Fordere! Fordere, was du gut hast!« Kaikeyi war unschlüssig. Sie stotterte: »Mit den Vorbereitungen, die du für die Krönung von Rama getroffen hast, vollziehe die Krönung von Bharata, meinem Sohn. Das ist der erste Wunsch, den ich habe. Sodann soll Rama mit gebundenem Haar und mit Fellen und Baumrinde bekleidet, in den Dandaka-Wald gehen und dort 14 Jahre lang leben. Das ist der zweite Wunsch, um dessen Erfüllung ich bitte. Bharata muss zum rechtmäßigen Erben werden, ohne dass sich ihm jemand in den Weg stellt. Rama muss vor meinen Augen in den Dschungel hinausgeschickt werden. Erfülle diese beiden Wünsche und halte die Ehre und Würde deines Geschlechts aufrecht. Anderenfalls stimm zu, dass Kaikeyis Leben in diesem Augenblick erlischt.« So erklärte sie und stand mit dem wilden Blick und der entschlossenen Haltung einer Dämonin da. Der König war von den grausamen Schlägen, die auf ihn niederprasselten, wie zerschmettert. War es ein Traum? Konnte es wahr sein? War das Kaikeyi, die um diese Dinge bat? Oder war es ein blutrünstiges Ungeheuer? Konnte es eine schreckliche Halluzination von ihm sein? War es ein gemeiner Streich, den ihm eine fürchterliche Krankheit spielte? Er konnte es nicht beurteilen. Deshalb schrie er: »Kaika, bist du das dort? Oder ist das ein Ungeheuer, das deine Gestalt angenommen hat? Sage mir zuerst, wer du bist.« Wie eine Person, die die Gewalt über ihre Glieder verloren hat, torkelte er, unfähig, die Worte zu formen, die er aussprechen wollte. Er schwankte teilnahmslos von einer Seite zur anderen, wie ein Verrückter, und er blickte wild um sich. Plötzlich sprühten Funken aus seinen Augen, als er auf Kaikeyi starrte.
Er schrie in rasender Wut.
»Abscheuliches Weib! Was ist dein Ziel? Ist es, das gesamte königliche Geschlecht zu entwurzeln? Welches Unrecht hat mein lieber Sohn Rama dir angetan? Er liebt dich mehr als seine eigene Mutter. Wie kann dein Herz es gutheißen, meinen Rama in den dichten, dunklen Dschungel zu schicken? Ich habe dich so lange als Prinzessin behandelt. Jetzt merke ich, dass du eine giftige Kobra bist. Aus schierer Unwissenheit erlaubte ich dir, mein Haus zu verunreinigen. Wie konnte eine so sündhafte Idee in deinen Kopf eindringen, da Rama, dem wahrhaftigen Atem meines Lebens, von jedem Wesen, das atmet, gehuldigt wird? Wenn es unbedingt notwendig ist, bin ich bereit, das Reich, ja sogar mein Leben zu opfern. Aber ich kann Rama nicht aufgeben. Nein, du forderst, dass dein Sohn als Herrscher begrüßt wird? Gut, das sollst du haben. Ich werde in den Wald eilen mit Kausalya, Sumitra und anderen und meinen Rama mit mir nehmen. Ich kann Rama nie und nimmer allein in den Dschungel schicken. Das ist unmöglich. Gib diesen abscheulichen und sündhaften Wunsch auf. Gib den Hass, den du gegen Rama hegst, auf. Kaika, sage mir offen, willst du wirklich, dass diese Dinge geschehen? Oder ist das nur ein Plan, um herauszufinden, ob ich deinen Sohn Bharata liebe? Wenn das so ist, kannst du verlangen, dass Bharata zum König gekrönt wird. Aber es gibt keinen Grund zu verlangen, dass Rama in den Wald verbannt wird. So einem Wunsch darf man nicht leichtfertig Raum geben, ihn auch nicht äußern. Kaikei, Rama ist der erstgeborene Sohn. Er ist ein Hort der Tugend. Die Jahre seiner Regierung werden höchst ruhmvoll sein. Du hast mir oft gesagt, dass du dich auf diese Zeit freust, in der solche goldenen Träume in Erfüllung gehen. Und jetzt wünschst du, dass eben dieser Rama in den Wald geschickt wird. Was ist die tiefere Bedeutung dieser Bitte? Treibst du Scherz mit mir? Wenn das alles Scherz ist, weshalb die Szene in der Halle des Ärgers? Warum hast du dich auf dem harten Steinfußboden gewälzt? Auch Scherze haben ihre Grenzen, außerhalb derer sie erbärmlich grausam werden. Ich kann den Gedanken nicht hegen, nicht einmal im Scherz. Nein, ich kann mich niemals von Rama trennen. Was immer du sagen magst, das eine ist sicher. Ich werde meinen Rama nicht in den Wald schicken. Und höre auch das. Die Krönung Ramas soll morgen stattfinden. Sie kann nicht widerrufen werden. Dasharatha verkündete dies in einem Ausbruch von Stolz und Mut. Da nahm Kaikeyi einen furchterregenden Gesichtsausdruck an und entgegnete: »Maharaja, erinnere dich. Vor einigen Augenblicken hast du unter vielen Eiden gelobt, du würdest mir erfüllen, worum ich dich bitte. Und jetzt stehst du nicht zu deinem Wort? Nun, wer zieht den Ruhm des Ikshvaku-Geschlechts in den Schmutz? Du oder ich? Denke darüber nach. Es ist der Stolz des Ikshvaku-Geschlechts, dass niemand dieser Dynastie sein Wort zurücknimmt, wenn er es einmal gegeben hat. Du befleckst jetzt diesen makellosen Ruf. Ohne das Für und Wider abzuwägen, hast du versprochen, ganz gewiss meine Bitten zu erfüllen, die ich wünsche. Der Fehler, wenn es überhaupt einen gibt, liegt bei dir, nicht bei mir. Du hast mir die Guthaben angetragen. Dann versprachst du, sie heute einzulösen. Du bist derjenige, der sein Wort zweimal gab. Bedenke deine Ehre, deinen Rang, deine Würde, wenn du die Worte leugnest, die du damals und jetzt gesprochen hast. Da sagte Dasharatha: Kaika, wenn es geschieht, dass Rama in den Wald geht,
werde ich nicht einen Augenblick länger leben können. Und ich brauche dir nicht zu sagen, was mit Kausalya geschieht. Sie wird in diesem Augenblick ihren letzten Atemzug tun. Und Sita? Sie wird tödlich getroffen sein. Sie kann nicht eine Sekunde ohne Rama leben. Werden die Leute all das mit Gleichmut hinnehmen? Wenn der große Held, das Vorbild an Weisheit, Rama, als Verbannter in den Wald geschickt wird, kann Lakshmana dann ruhig bleiben? Wozu in tausend Einzelheiten gehen? Im allernächsten Augenblick wird Lakshmana sich seines Körpers entledigen. Das ist die reine Wahrheit. Unser Königreich wird Katastrophen und Elend zu erleiden haben. Auch dir ist diese Verkettung von unglücklichen Ereignissen bewusst. Ich kann nicht verstehen, warum du mit offenen Augen nach der Rolle der Witwe strebst. O verruchte, schändliche Seele! Ich wurde durch deinen Liebreiz getäuscht. Es war, als würde einem von einem goldenen Schwert die Kehle durchgeschnitten, während man von eben diesem Schwert verzaubert war. Ich trank den Becher Milch, nicht ahnend, dass er Gift enthielt. Du hast mich mit manch gewinnender List betrogen. Zuletzt hast du geplant, meine Dynastie selbst dem Staub zu übergeben. Schande über mich! Was bin ich für ein Narr! Diesen Sohn bekam ich, nachdem ich ein Opfer, wie es die Schriften fordern, ausgeführt hatte. Göttliche Gnade gab ihn mir. Soll ich sein Glück und seine Zukunft eintauschen für das armselige Vergnügen, das eine Frau mir gibt? Ist das seiner Majestät des Herrschers Dashadatta würdig? Wird nicht das niedrigste Wesen in meinem Königreich voller Hohn und Spott Steine nach mir werfen? Wehe! Soll das Schicksal von Dashadatta in seinen letzten Tagen sein? Ich schlang etwas fest um meinen Hals und merkte nicht, dass es ein Seil war, das stranguliert. Ich habe nicht gewusst, dass es der Gott des Todes war, mit dem ich scherzte und mir so lange die Zeit vertrieben habe. Wehe! Ich flirtete mit dem Tod und liebkoste ihn an meiner Brust. Ich behandelte ihn als Liebling, Kamerad und Gefährten. Es ist gewiss die Last meiner Sünden, die jetzt auf mich zurückprallt. Oder gab es sonst irgendwo, zu irgendeiner Zeit, einen Vater, der um des Bettes einer Frau willen seinen Sohn als Verbannten in eine schreckenerregende Wildnis schickte? Ach, welch ein merkwürdiges Verhalten für ein menschliches Wesen. Ich bin trotz allem nicht in der Lage, das zu glauben. Kaikei, was ist es, worauf du hoffst? Sage es mir, du schändliche Viper! Du hast dich in einen Dämon verwandelt. Untergräbst du die Raghu-Familie, dieses königliche Geschlecht, und bringst es unter die Erde? Ist das Aufwallen deiner eigentlichen Natur? Oder ist es ein geheimnisvoller, göttlicher Schicksalsspruch, der sich an deine Gedanken heftet und dich zwingt, in dieser seltsamen Art gegen deinen Willen zu handeln? Es geht über meine Kräfte, dies Geheimnis zu lüften.
Rama 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 Rakshashe Ravane Bi Hanumane Ji Ramayane Ramayane Ramayana Rama Rama Rama
liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge können Sie miterleben, wie Rama das Schicksal der Verbannung völlig ungerührt annimmt und die Zurückbleibenden tröstet. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.